Hallo und herzlich willkommen bei B2Pet, dem Podcast für die Heimtierbranche in Kooperation mit dem Pet-Fachmagazin. Mein Name ist Stefan Schlüter, ich bin Geschäftsführer der Take 5 Media GmbH und Marketing-Experte für die Heimtierbranche. Hier bekommst du exklusive Einblicke in Markttrends, Innovationen und Unternehmensstrategien. Und das direkt von den wichtigsten Playern der Branche. Regelmäßig spreche ich mit führenden Köpfen aus Industrie, Handel und Services über die Themen, die die Heimtierbranche bewegen. Kompetent, praxisnah und mit einem echten Mehrwert für dein Business. Bleib informiert, lass dich inspirieren. Viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der aktuellen Folge von B2Pet.
Ja, hallo und schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt hier beim B2Pet Podcast. Und wir haben in den letzten Folgen und in den vergangenen Monaten schon oftmals über die Humanisierung in der Heimtierbranche gesprochen und natürlich auch darüber, dass Tiere als Familienmitglieder längst in der Kernfamilie angekommen sind und etabliert sind. Und das betrifft natürlich insbesondere auch die Themenfelder Wellness und Tiergesundheit. Zugleich wissen wir auch, die Tierarztkosten sind nicht zuletzt durch die GUT und die Anpassung der Tierarztgebühren deutlich gestiegen und dementsprechend überlegen viele Heimtierhalterinnen und Heimtierhalter natürlich längst, wie können sie eigentlich präventiv aktiv werden und agieren. Und darauf zahlt auch nicht zuletzt der Wellness-Trend aus dem Humanbereich ein. Und viele von euch wissen es mit Sicherheit mit dem Blick in den eigenen Arzneischrank oder in den Küchenschrank ebenfalls. Viele Präparate rund um den Humanbereich haben längst Einzug gehalten und ähnlich sieht das bei unseren tierischen Lebensgefährten auch aus. Das Resultat: stetig steigende Umsätze auch im Bereich der Tiergesundheit und Pflege. Und heute sprechen wir darüber mit den beiden Expertinnen Katrin Zimmermann und Antje Schünemann. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo.
Hallo, Stefan. Schön, dass wir da sein können heute.
Sehr gut. Und Antje, mit dir begrüßen wir eine ausgewiesene Expertin für Petcare, Konsumentenverhalten und Markttrends. Und du beschäftigst dich nicht nur damit, welche Entwicklungen die Heimtierbranche prägen, sondern eben auch, welche Trends, welche Megatrends es in anderen Branchen gibt und welche Trends schlussendlich auch Substanz haben und wie Unternehmen sie frühzeitig für sich nutzen können. Und Katrin Zimmermann kommt von Pet Experts Consulting und sie berät Unternehmen der Heimtierbranche rund um Markenentwicklung, Sortimente, Vertrieb, Retail-Konzepte. Und du kennst dabei die Schnittstellen zwischen Industrie, Handel und Kundinnen und Kunden sehr genau. Nicht zuletzt natürlich auch aufgrund der langjährigen Erfahrungen innerhalb der Branche. Ja, und gemeinsam wollen wir jetzt eigentlich darüber sprechen, welche Megatrends gibt es denn eigentlich? Was gibt es jetzt schon? Was wird kommen? Was wird aber auch bleiben? Weil Trends haben immer so den Hang dazu, dass sie dann auch sehr flüchtig sind und das ein oder andere dann auch schneller wieder verschwindet, als man gucken kann. Also wir wollen eigentlich das rauskristallisieren, was aktuell schon de facto relevant ist und was eben auch in Zukunft relevant ist. Und vielleicht so zum Intro die Frage an euch beide im Wechsel. Was sind aus eurer Sicht die ganz spannenden Trends, die ja gekommen sind, um zu bleiben?
Ja, also ich würde mal anfangen mit einem Thema, das schon sehr massiv da ist. Und wenn man sich die aktuellen Populationen anschaut bei Hunden und Katzen, sehen wir einfach, dass wir einen ganz starken Trend haben zum Seniortier. Und wenn man da auch mal ein paar Zahlen sich anschaut, mittlerweile haben wir schon ein Drittel aller Tiere, also aller Hunde und Katzen in Europa sind schon Seniortiere. Und das ist ein Thema, das ist schon sehr massiv da. Und ich glaube, da lohnt es sich auf jeden Fall hinzuschauen, sowohl für Marken als auch für den Handel. Und da sind die Prognosen auch so, dass der Markt sich sehr stark entwickeln wird in den nächsten Jahren. Da sind so Wachstumsraten von ja ungefähr 10% jährlich prognostiziert. Und wenn man da mal in die USA schaut, da leben schon in jedem zweiten Tierbesitzerhaushalt Seniortiere. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, was schon da ist und wo man sich mit beschäftigen sollte.
Also egal, ob es ums Futter geht, und dann reichen vielleicht nicht mehr die 3-4 Varietäten im Seniorbereich, sondern da geht es dann wirklich darum, auch bestimmte Probleme zu adressieren und auf der anderen Seite sicherlich auch im Zubehörbereich relevant.
Genau. Also da geht es wirklich darum, sich die Bedürfnisse der Seniortiere ganz breit anzuschauen und zu überlegen, habe ich denn da eigentlich die richtigen Sortimente im Angebot, sowohl im Food als auch im Non-Food. Und es ist auch, glaube ich, ein großes Thema, dass dieser Wechsel vom Adult-Futter zum Seniorfutter von vielen Tierbesitzern verpasst wird. Und das sehe ich als klaren Beratungsauftrag, sowohl in Richtung Handel als auch in Richtung Hersteller und Marken, darauf aufmerksam zu machen, dass sich da die Bedürfnisse nochmal ändern und wie man erkennen kann, ab wann man eben auch wirklich ein Seniorfutter braucht.
Wobei ich jetzt auch schon total beruhigt bin, dass du Senior-Tier gesagt hast, weil ich finde es immer sehr amüsant, wenn Hersteller dann in ihren Anzeigen schreiben, Futter für Senioren. Also das ist natürlich auch ein Part der Vermenschlichung, geht dann manchmal so ein bisschen nach hinten los. Aber nun gut, kommen wir zu dir und deiner Einschätzung, Antje. Ja. Wie schaust du in die aktuelle Situation beziehungsweise auch ein Stück weit in die Zukunft? Zukunft ist ja so dein Ding eigentlich, auch wenn es um neue Trends geht.
Ja, und daran andockend jetzt, also wenn man sowohl den humanen Bereich als auch den Tierbereich ansieht, ist es natürlich das Thema Gesundheit. Du hast es im Intro schon erwähnt, es ist tatsächlich ein Megatrend. Hätte man so vor vielleicht 15 Jahren auch noch nicht so bezeichnet. Es ging mal um Digitalisierung, aber tatsächlich ist Gesundheit ein Megatrend. Und daran andockend aber, wenn man so schaut, was auch Konsumentenbedürfnisse sind, ist es eben nicht nur Gesundheit per se, würde man auch sagen, ist da jetzt nichts Neues, sondern es geht jetzt sehr viel stärker um präventive Gesundheit und das immer in der Kombination. Und da muss man gucken, so wie tickt eigentlich der Konsument und wie funktioniert dann eigentlich Gesundheit auch bei mir selbst? Und das ist dann irgendwie so ein ganz starker Hebel, indem man Gesundheit zum Beispiel mit Vereinfachung kombiniert, also Convenience. Du kombinierst Gesundheit mit dem Thema Genuss. Und das sind so zwei ganz starke Treiber, die man im Human Food Markt aktuell beobachten kann und die eben auch ein starker Hebel sind für den Heimtiermarkt. Und gerade das, was Katrin gesagt hat, also wir haben mehr Senioren, seniorige Tiere in den Haushalten und entsprechend die Futterangebote aktuell, die spiegeln noch nicht diese beiden Hebel wider, dass man wirklich sagt, okay, wir arbeiten damit und machen das ganze Sortiment in der Richtung spannender und attraktiver, weil wer will eigentlich schon Senior sein? Also es will sich weder der Mensch eingestehen, noch die meisten Tierhalter, dass sie jetzt eigentlich schon ein Tier haben, was schon deutlich älter ist, als sie vielleicht möchten, weil natürlich irgendwann einfach auch die Zeit mit dem Tier perspektivisch beendet wird. Und deswegen ist Healthy Aging aus meiner Sicht einfach das große Thema, kombiniert mit Genuss, kombiniert mit Spaß, kombiniert mit Vereinfachung für den Heimtierhalter.
Ja, und sicherlich zahlt dann auch das eigene Verhalten, das wir Menschen an den Tag legen, wenn es um die eigene Gesundheit geht, darauf ein. Also das ist ja ganz klar ein Treiber, genauso wie mit Sicherheit die gestiegenen Tierarztkosten.
Absolut. Also da kann man sehr viel Überschneidung sehen und entsprechend sollte das halt auch die Heimtierbranche für sich nutzen. Also die eigentlich die Mechanismen, die Strategien, die Hebel, die im Human Food Markt aktuell schon angewandt werden, einfach auch noch stärker für die eigenen Marken oder eben auch im Handel einzusetzen.
Was ich nochmal ganz spannend finde, ist auch die Frage, noch vor Jahren hatte ich den Eindruck, viele Trends, die dann im Humanbereich existieren, die schwappen dann irgendwann zwar rüber, aber mit einem deutlichen Zeitversatz. Ich habe aber den Eindruck, dass gerade so innerhalb der letzten 2-3 Jahre dieser Zyklus sich deutlich verknappt und verkürzt hat. Ist das eurer Erfahrung nach so?
Ja, definitiv. Ja, das würde ich auch sagen.
Ist kürzer geworden, das kann man sehen. Also ist eine vielleicht größere Offenheit oder auch die Perspektive da drauf. Aber auch innerhalb des Humanbereiches sind die Zyklen ja kürzer geworden. Also wenn man jetzt an Produktinnovationen, wenn man da schaut, also viele Dinge werden innoviert, verschwinden teilweise auch schneller. Also bis es wirklich so in den Mainstream diffundiert, dauert es immer noch eine ganze Weile. Also das ist wirklich der Mainstream-Konsument sozusagen aufgreift, weil es gibt immer schon, also gerade beim Thema Darmgesundheit beispielsweise, das ist ein Thema, was schon sehr, sehr lange existiert tatsächlich und trotzdem aktuell in Innovationsworkshops, wenn ich da sitze, dann ist es immer für viele noch was Neues, je nach Kategorie, weil die sagen, ja, aber unser Mainstream-Markt, der hat das einfach noch nicht begriffen, also da fangen wir jetzt erst damit an.
Gleichzeitig, wir haben jetzt gerade gesagt, die Zyklen werden ein bisschen kürzer, auf der anderen Seite habe ich aber manchmal auch den Eindruck, dass die First Mover in der Heimtierbranche nicht unbedingt diejenigen sind, die dann nachher auch die Nase vorn haben. Also wenn wir gerade so an so Themen wie Insektenprotein denken, nachhaltigere ausgerichtete Produkte, da muss man natürlich mit der Auslobung inzwischen auch ein bisschen mehr aufpassen, als es noch vor einiger Zeit der Fall war. Dann sind das ja manchmal Bewegungen oder auch Biofutter, die schon etwas in Gang gesetzt haben, aber auf der anderen Seite sich noch in verhältnismäßig kleinen Nischen abspielen. Wenn man jetzt die Trends, die ihr angeführt habt, sieht, kann man dann schon davon ausgehen, das sind jetzt nicht nur Dinge, die vorbeigehen, sondern das sind Dinge, die sich auch nachhaltig festsetzen.
Also beim Thema präventive Gesundheit ist es also definitiv der Fall. Und wenn wir da auch in den Humanbereich erst schauen, ist es ja ganz stark so, dass dieses Thema Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit, ja, also sich sehr etabliert, auch vor dem Hintergrund, dass man im Humanbereich sieht, die Gesundheitssysteme fangen mich gar nicht mehr auf. oder nicht mehr so, wie ich mir das wünschen würde. Das heißt, idealerweise tue ich halt vorher was für mich und für meine Gesundheit. Und diesen Mechanismus, den man selber im Kopf hat, den überträgt man eben auch auf das Tier. Und wenn man dann noch den Treiber hat im Heimtierbereich, dass eben die Tierarztkosten so stark steigen, ist, glaube ich, so diese Verbindung aus der eigenen Lebenswelt in die Lebenswelt des Haustieres und die Übertragbarkeit ja relativ einfach beziehungsweise auch offensichtlich. Und von daher bin ich da fest von überzeugt, dass das ein Thema sein wird, das uns in den nächsten Jahren sehr stark beschäftigt, wo viele neue Sortimente entstehen werden und wo sich auch bei den Marken und auch bei den Händlern zeigen wird, wer diese Themen gut bedient. Das werden sicherlich ja auch erfolgreiche Marktteilnehmer sein und da bin ich fest von überzeugt.
Ja, wie siehst du das?
Ja, definitiv. Thema Eigenverantwortung, was Katrin gesagt hat, das sehen wir tatsächlich im Humanbereich ganz stark. Also dieses Investment und was für mich auch immer noch ein Treiber ist, also man hört das ja schon ewig, also Humanisierung, ja, ist ein Stichwort, das fällt eigentlich in jedem Panel, in jedem Artikel so.
Ich entschuldige mich, dass ich so im Intro schon.
Nein, das ist ja bei mir nicht anders. Und man sieht aber dennoch, dass, also sowohl, es ist bekannt, ja, und dennoch übersetzen es die meisten immer noch nicht, also oder unzureichend für das, was eigentlich ihr Angebot ist. Also wirklich zu verstehen, was treibt denn da Haustiereltern? Also alleine dieser Begriff, die meisten bezeichnen sich als Hundemama oder Katzenpapa. Also das sind Bezeichnungen, die wären ja auch vor 15 Jahren vielleicht noch nicht so gefallen. Das ist auch durch die USA auch sehr stark irgendwie nach Europa geschwappt. Und inzwischen kannst du Merchandise etc. rundherum kaufen. Und das sind erstmal, kann man sagen, ja, witzige Artikel. Aber das, was dahinter steckt, das ist halt eine hochgradig emotionale Verbindung. Und auch das spiegeln ja Studien und Umfragen immer wieder. Thema Familienmitglied, Partnerersatz, Kindersatz. Und diese Rolle und das gepaart mit dem Thema Gesundheitsprävention, das in Kombination zu sehen, da ist ein ganz, 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 ganz viel Drive drin eigentlich für Marken, das zu nutzen. Und Humanisierung wird von vielen immer noch verstanden, dass es eben ja sich in Mode oder in sehr, sehr teure Premium-Produkte hinterher am Ende übersetzt. Und das ist es nicht. Es ist tatsächlich wirklich eine gestiegene Sorge, Fürsorge, auch beim Thema Gesundheit, was sich verändert. Und deswegen, ja, definitiv, also präventive Gesundheit, das ist jetzt nicht so ein kurzfristiger Hype, sondern es ist wirklich ein großer Trend, den wir in Zukunft, der uns begleiten wird.
Ja. Bevor wir auf diesen Trend zurückkommen, auf das Thema Tiergesundheit, möchte ich ganz kurz nochmal auf ein Stichwort eingehen, das du gerade genannt hast, nämlich Mode. Mich würde mal deine Einschätzung interessieren, inwieweit, wenn man jetzt auf den Zubehörbereich blickt, wir in Zukunft noch viel mehr erleben werden, vielleicht auch an Kollektionen, die sowohl sich an den Halter, die Halterin, als auch das Tier richten. Weil wir sehen ja schon bei den ersten Herstellern, dass es dann Accessoires gibt, die dann in der gleichen Farbe gehalten sind, im gleichen Muster oder ähnliches. Wird auch das, wenn es um das Thema, ich muss es wieder sagen, Humanisierung geht, wird uns das auch mehr beschäftigen?
Also perspektivisch werden wir ja mehr kleine Hunde haben. Also das deutet sich aktuell schon ab. Und also haben Katzenpopulationen, die irgendwie zunimmt. Und wir haben auch mehr kleinere Hunde perspektivisch. Warum? Im Kontext Urbanisierung ist das auf der einen Seite praktischer. Wir haben Thema Kosten, könnte auch so ein Punkt sein. Und was man beobachtet, in den Ländern, wo kleinere Hunde schon, sagen wir, prominenter sind, dass dort auch dieses Thema Zubehör und humanisiertes Zubehör, also ich spreche jetzt auch eher so von südeuropäischen Ländern, sehr viel mehr gang und gäbe ist. Auf der anderen Seite haben wir aber im deutschen Markt trotzdem auch immer noch eine sehr, würde ich sagen, ausgeprägte Fixierung auf artgerechte Haltung. Also das Phänomen, dass es Mode- und Lifestyle-orientiertes Zubehör gibt, das ist schon ein bisschen länger da, ist aber trotzdem nicht in der Gänze zu beobachten, wie es in anderen Märkten oder auch im asiatischen Raum der Fall ist. Nichtsdestotrotz finde ich da auch eine Chance drin. Also ich will es nicht immer nur so kritisch sehen, sondern tatsächlich auch mal zu überlegen, dieses Zusammenleben mit dem Tier, ob das jetzt eine Glitzerleine sein muss, sei dahingestellt. Aber man kann auch nochmal überlegen, okay, ich lebe mit dem Tier zusammen. Entsprechend soll es eigentlich zu Hause sich auch in mein Interieur einfügen, das, was ich kaufe. Und deswegen diese Ästhetisierung, die ist ganz stark da und die begrüße ich auch ein Stück weit. Und dass es nicht irgendwie zwei getrennte Welten sind, sondern eben, wenn Familienmitglied, wenn vielleicht auch wie ein Kind oder wie ein Partner in meiner Wohnung das Tier zu Hause ist, warum kann das Zubehör nicht auch so aussehen, dass es mir gefällt und dem Tier aber gleichzeitig parallel eben auch das bringt, was es braucht. Und da ist sicherlich der Schlüssel drin, zu sagen, das haben wir auch bei der Interzone im Vortrag gehört von der Kollegin, die sich zu diesem Thema artgerechtes Zubehör für Katzen so darauf spezialisiert hat. Also das zu miteinander zu koppeln, Ästhetik und auf der anderen Seite, dass es für das Tier wirklich das passende Zubehör ist, womit es sich wohlfühlt, womit es wirklich seinen Bedürfnissen nachkommen kann, das ist definitiv ein, ja, großes Thema.
Ja, also ein spannender Ansatz auf jeden Fall, der jetzt gerade denjenigen, die im Zubehörbereich aktiv sind, sicherlich dann auch zu denken gibt, beziehungsweise einige werden es mit Sicherheit auch schon in der Schublade haben oder in den Kollektionen auch schon ansatzweise umsetzen. Was mich noch interessieren würde, Katrin, du kennst dich ja auch sehr gut aus, was Produkte, was Produktzusammensetzung betrifft. Werden wir ähnlich wie das eigentlich, als es um das Thema Nachhaltigkeit ging oder wenn es darum geht, schon diskutiert wurde, werden wir auch im Bereich Tiergesundheit eine deutliche Veränderung in Rezepturen, in Zusammensetzungen erleben. Wir sehen es jetzt schon teilweise im Bereich der Zusatznutzen, die ausgelobt werden. Wird sich das weiter fortsetzen?
Also wir werden auf jeden Fall eine starke Ausrichtung in Richtung funktionale Produkte sehen und das sowohl eben im Alleinfuttermittelbereich als auch natürlich im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel. Also die beiden Produktgruppen sehe ich da im Food-Bereich am stärksten betroffen. Und jetzt könnte man hier auch beim Thema funktionale Ernährung ketzerisch sagen, ja, aber das machen wir jetzt auch schon seit 20 Jahren. Und das stimmt auch, aber der Umfang des Bedarfes wird sich ändern und auch die Bedürfnisse ändern sich. Also quasi beispielsweise so Themen wie kognitive Gesundheit. Das sind Themen, die neu hinzukommen, die da Chancen auf jeden Fall aufmachen, neue funktionale Produkte zu entwickeln. Und auch die Fragestellung letztlich der Wirkstoffe. Also was bringt denn die Funktion ins Produkt? Da ergeben sich ganz neue Themenwelten aus dem Bereich, ne, der Pflanzentherapie beispielsweise. Und von daher gilt es da jetzt darum, offen zu sein und funktionale Produkte neu zu denken und einfach zu schauen, welche neuen Bedürfnisfelder ergeben sich. Da lohnt sich auch der Blick in den Humanbereich wieder an der Stelle. Und da ergeben sich, glaube ich, ja, große, große Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten für spannende neue Produkte.
Jetzt haben wir auf der Interaktion natürlich schon vieles davon auch gesehen, vieles in der Umsetzung. Wenn das, was du gerade gesagt hast, eben auch gerade für neue Unternehmen in besonderer Form gilt und schon Anwendung findet, stelle ich mir die Situation natürlich für die Etablierten mitunter etwas schwierig vor. Also die können jetzt nicht von der grünen Wiese aus, vom Schreibtisch aus oder auf der weißen Leinwand eben ihre Konzepte, ihre Ideen neu skizzieren und eben komplett von vorne anfangen. Die müssen dann bestehende Produktlinien anpassen, weiterentwickeln. Wie denkst du, können Unternehmen, die da schon wirklich seit Jahrzehnten erfolgreich unterwegs sind, trotzdem auf diese neuen Trends reagieren?
Also ich glaube, da lohnt es sich immer regelmäßig auf die Sortimente zu schauen und es einfach auch sowohl analytisch zu betrachten, aber eben auch vor dem Hintergrund, welche Trend- und Innovationsfelder ergeben sich. Und eine regelmäßige Sortiments- und Markenarbeit ist einfach Pflicht, auch für bestehende Hersteller. Und ich sehe das gar nicht als, ja, also sagen wir, ein Risiko oder ein Thema, wo etablierte Player nicht mitmachen können, sondern ganz im Gegenteil. Und dass es Chancen gibt, Sortimente aufzufrischen, zu erweitern, zu ergänzen. Und das bedeutet ja auch nicht, dass man das, was man vielleicht über 20 Jahre entwickelt hat, jetzt nicht mehr verkaufen kann. Aber man kann schon mal kritisch hingucken, kann man nicht vielleicht Funktionalitäten ergänzen zu einer bestehenden Linie? Oder wie sind denn meine Senior-Produkte eigentlich zusammengesetzt? Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse, die in die Produktentwicklung einfließen können, um da Rezepturen zu aktualisieren? Und das Wichtige finde ich einfach, kundenzentriert da zu arbeiten, sowohl die Bedürfnisse der Tiere zu verstehen, als auch die Bedürfnisse der Menschen und der Besitzer und der Tiereltern. Und ich glaube, wenn man da beginnt, sich mit zu beschäftigen, ist es gar nicht so schwer, auch gewachsene Sortimente zu entwickeln und anzupassen.
Ja. Antje, wie schätzt du das ein? Also ist es dann teilweise noch mal besser, vielleicht sich zu spezialisieren und zu einem bestehenden Sortiment eine komplett neue Linie dann parallel aufzubauen? Oder sollte es dann eher die Fortsetzung, die konsequente Weiterentwicklung eines bestehenden Sortiments sein?
Ja, ich glaube, so generell kann man das nicht sagen. Kommt ein bisschen auf die Marke an und den Kontext. Beides hat seine Berechtigung. Also würde ich tatsächlich nochmal, dafür bieten wir ja die Innovationsworkshops an, dass man das dann quasi gemeinsam erarbeitet und einen Blick darauf wirft. Aber gerade bei traditionellen Herstellern, die dann doch irgendwie auch viel Firmengeschichte, einen Erfahrungsschatz da mitbringen und auch eine große Vertrauensbasis von Seiten der Kunden vielleicht da ist. Wenn man da sagt, okay, man will sich irgendwie verjüngen, will neue Sachen ausprobieren, da bietet sich natürlich schon oft auch die Möglichkeit an, mit einer neuen Marke das zu machen, da mutig zu sein und wirklich das Ganze als Experimentierfeld so zu sehen, ne? Also irgendwie da voranzuschreiten. Aber beides ist möglich. Also man kann das durchaus auch behutsam mit einer etablierten Marke machen. Aber man sollte immer die Augen und die Ohren offen haben und dieses Thema, Katrin hat es schon gesagt, also kundenzentriert zu denken, das ist auch so ein Buzzword, aber viele verstehen es auch noch nicht richtig. Also das Zuhören eigentlich so der Schlüssel ist, was möchte der Kunde, was braucht der? Und das zu nutzen für seine Produkte und die entsprechend zu innovieren.
Ja, ich glaube, wir haben heute mit einigen Buzzwords zu tun, in Anführungszeichen, weil das sind wichtige Bezeichnungen, aber auf der anderen Seite natürlich kann man viel darunter packen und sie werden auch ständig verwendet. Und ich finde auch, gerade wenn ich im Handelskontext unterwegs bin, immer wieder dieses Wort Einkaufserlebnis sehr prägnant, weil viele können sich vieles darunter vorstellen, aber eigentlich gibt es keine ganz handfeste Definition dafür, die uns sofort dabei weiterhilft, den Handel nach vorne zu bringen. Aber hier ist es ähnlich und wir füllen das natürlich auch an der einen oder anderen Stelle jetzt nochmal mit konkreten Inhalten. Wenn wir vielleicht mal auf die verschiedenen Kategorien blicken, die es dann nun mal so im Zoofachladen, aber genauso eben auch auf der anderen Seite im E-Commerce gibt, und im Sortimentsbereich jedes Herstellers, gibt es da schon signifikante Unterschiede, auch was neue Trends betrifft und Bereitschaft, neue Trends umzusetzen? Ich denke, in der Aquaristik geht es dann wahrscheinlich eher um digitales Zubehör und Convenience. Im Bereich Hund-Katze geht es dann eher um das Thema Tiergesundheit. Aber gibt es da vielleicht auch übergeordnet Gemeinsamkeiten?
Du meinst Gemeinsamkeiten zwischen Aquaristik, Katze und Hund? Oder
In Bezug auf Trends. In Bezug auf Trends. Also gibt es da irgendwie so Megatrends, bei denen ihr sagen würdet, Thema Digitalisierung, auch wieder ein Buzzword, das ist eben etwas, was jetzt eben alle Bereiche, alle Sortimentsbereiche gleichermaßen betrifft und durchzieht.
Also das Thema Gesundheit erneut, muss ich sagen, auch wenn wir uns wiederholen. Also Gesundheit, würde ich sagen, ist bei allen der Treiber, definitiv. Mhm. Und ich würde auch sagen Ästhetisierung, also da gerade im Kleintier und in der Aquaristik, da sehe ich, sage ich mal, noch Innovationspotenzial, also stärker jetzt als bei Hund und Katze, wo man das mir begriffen hat beim Zubehör, ne? Aber das sind für mich so Punkte, weil das eben von Seiten der Konsumenten stärker nachgefragt wird und gerade bei der Aquaristik, wenn man jetzt so an die vier Wände sozusagen zu Hause denkt, finde ich da unheimlichen Bedarf, nochmal darauf mehr einzugehen, als es vielleicht schon bei Hund und Katze der Fall ist.
Ja, aber auch bei Hund und Katze sehe ich dadurch Potenzial. Also ich habe mir neulich mal bewusst angeschaut, was es so an Angeboten an Futterautomaten und Katzentrinkbrunnen etc. gibt und auch bei verschiedenen Anbietern. Und die Erkenntnis ist, sie sehen alle gleich schrecklich aus und sehen alle aus, als hätte man die gekauft, ja, in so einem, mir fällt jetzt gerade der Begriff nicht ein, aber wie heißen denn diese Geschäfte, wo man auch Rollatoren und so weiter...
Sanitärbedarf wäre jetzt auch nicht schlecht, aber Sanitätshaus.
Also die Schwarmintelligenz hast du geschafft.
Genau, irgendwie haben wir zusammengefunden.
Genau, also die Futterautomaten und die Trinkbrunnen, die sehen alle aus wie aus einem Sanitätshaus. Ja. Und die sehen wirklich... Also aus, als würden die in so einem klinischen Praxisumfeld irgendwie aufgestellt werden. Also in der Tierarztpraxis würden sie vielleicht noch passen. Aber wenn ich mir die zu Hause vorstelle, so in dem Wohnumfeld, das ist einfach nichts, was man sich gerne in die Küche stellt oder ins Wohnzimmer oder, ne, wir haben von der Kollegin Bruh ja auch gelernt, man sollte auf gar keinen Fall Trinkbrunnen für die Katze neben den Futternapf stellen. Mhm. Also das heißt, der Trinkbrunnen muss auch noch irgendwo, ne, ins Wohnumfeld, wo er eben nicht direkt in der Küche steht. Und das sieht wirklich alles schrecklich aus. Und da muss ich sowohl aus einer Markenperspektive sagen, ganz hohe Vergleichbarkeit der verschiedenen Anbieter. Da sieht einer aus wie der andere. Und da hat sich niemand Gedanken gemacht, wo stehen denn diese Produkte und wie sehen die vielleicht in einem Wohnumfeld schön aus. Also auch bei Hund und Katze gibt es zum Thema Ästhetisierung viel Potenzial nach oben. Und das gerade auch in einem Bereich, der ja stärker mit technischen Applikationen arbeitet, wo man zukünftig ja auch vielleicht eine Vernetzung, ne, in Richtung Wearables etc. erreichen kann. Und ja, also Ästhetisierung würde ich sagen, auf jeden Fall ein Thema, nicht nur in der Aquaristik, sondern auch bei Hund und Katze immer noch.
Bei der Interzoo gab es ein ganz tolles Start-up, das ich entdeckt habe, die genau darauf eingegangen sind. Also auf dieses Thema, in dem Fall war es kein Trinkbrunnen, aber ein Futterspender, der super aussah. Also wirklich hätte ich sofort mitgenommen. Also sind genau darauf eingegangen.
Aber spannend. Also ich habe mir dazu noch nie Gedanken gemacht, aber ich kann eure Einschätzungen absolut teilen und die Beobachtung. Ich habe auf einer Messe in China, ich glaube vor 2 Jahren, mich mal umgesehen und da sah wirklich ein Produkt wie das andere aus. Und natürlich kenne ich dann auch die Produkte dann aus dem deutschen Markt oder europäischen Markt und dann sieht man natürlich auch, bei welchem Vorlieferanten vielleicht entsprechend produziert wird, eingekauft wird. Und die Vergleichbarkeit zwischen den Produkten ist sehr groß, die Unterscheidbarkeit sehr gering und gleichzeitig habe ich natürlich natürlich wirklich nachher die Fragestellung, wie kann ich denn nachher ein solches weißes Gerät, was sehr klinisch aussieht, ich meine, das hebt sich sehr positiv von einer dunklen Bodenfliese ab, aber es hat natürlich wenig mit Wohnlichkeit und Ästhetik zu tun, das stimmt schon.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht's weiter. Das B2Pet-Festival kommt. Am 17. Februar 2027 wird der Elshof in Köln zur Livebühne für die Heimtierbranche. Euch erwarten Live-Podcasts, spannende Impulse und persönliche Begegnungen mit Menschen, die die Branche aktiv mitgestalten. Ein Tag für Austausch, Haltung, Perspektiven und echte Gespräche auf Augenhöhe. Merkt euch jetzt schon den 17. Februar 2027 vor und erfahrt mehr unter b2pet.de/festival. Ich freue mich auf euch.
Natürlich haben wir immer den Hang auch, wenn wir uns dann mit Marken, mit deren Weiterentwicklung, mit aktuellen Trends beschäftigen, zu vereinfachen. Weil das ist natürlich, liegt nahe. Irgendwie muss es praktikabel sein für jedes Unternehmen, das da unterwegs ist. Also könnte man ja jetzt auch überlegen, vielleicht gibt es da so ganz bestimmte Konsumentengruppen, die besonders empfänglich sind für Trends. Ist es so oder würdet ihr sagen, da lohnt es sich schon sehr stark in die Tiefe zu gehen, sich genau mit der Kategorie zu beschäftigen? Ich hoffe, ich nehme jetzt nicht die Antwort vorweg, aber also sicher muss man näher hinschauen. Aber gibt es da bestimmte Gruppen, bei denen ihr sagt, Longevity oder Tiergesundheit, da sind bestimmte Zielgruppen jetzt besonders affin?
Ja, ich muss, glaube ich, erstmal aufräumen. Jetzt immer mit den, also wenn wir jetzt von Trends sprechen, sind es ja dann Branchentrends. Und jetzt für mich jetzt aus der Trendforschung, wir definieren immer Trend als eine Anpassungsstrategie an ein sich veränderndes Umfeld. Das heißt, Gesellschaft verändert sich. Das heißt, entsprechend muss ich als Konsumentin, Konsument mich anpassen an das, was sich verändert. Also beispielsweise Urbanisierung oder Mobilität. Das heißt, ich finde irgendwie einen neuen Weg, das zu schaffen. Und dann kommt idealerweise die Branche und hat das passende Angebot dafür bereit. Also deswegen, ich weiß, die meisten sehen Trend als irgendwie was Schnelllebiges, was super Neues und Hypiges.
Und auch was von außen kommt. Also das genau. Wird ja auch oft wahrgenommen wie etwas, das jetzt plötzlich da ist.
Exakt. Und da muss ich halt mit aufräumen, weil natürlich im Sprachgebrauch benutzt man das so. Also sehr schnell ist man bei Fashion-Trends und pipapo, ne? Also in der Branche benutzt man das so. Aber im Idealfall ist das, was wir jetzt mit Trends bezeichnen, eigentlich nur eine Antwort von Branchenseite auf dieses sich verändernde Konsumentenbedürfnis. Und dann funktioniert es eben auch. Also wenn man verstanden hat, was der braucht, der Kunde, dann docke ich ja an ein Need an oder ein Bedürfnis, eine Sorge, an eine Angst. Und dann funktioniert das rein theoretisch auch über ganz verschiedene Konsumentengruppen und nicht nur jetzt die Gen Z beispielsweise. Das sind junge Leute, die sind irgendwie trendaffin, die probieren gerne aus. Natürlich, wenn man sagt, das sind die Early Adopter, die irgendwie, wenn da was Neues ist, die Lust darauf haben, die sind neugierig. Aber wenn wir dann, haben wir das Beispiel Senioren, also Seniorenhaustiere. Und wir wissen, in Deutschland ist nicht die Gen Z die Hauptgruppe, die Haustiere aktuell hält, sondern es sind Millennials und es sind auch Mid-Ager, sage ich mal. Ja. Also es sind ältere Menschen, die Haustiere halten. Und entsprechend auch die kommen dann ja in diese Thematik rein. Ich habe ein Tier, was irgendwie Wehwehchen hat, was jetzt einfach bestimmte altersbedingt irgendwie Bedürfnisse hat. Und das heißt, damit muss ich mich dann auseinandersetzen. Genauso wie wenn ich älter werde. Ne, habe ich auf einmal ja auch einen ganz anderen Need. Also deswegen würde ich per se damit aufräumen, weil alle docken sehr gerne, ja, die Gen Z, die müssen wir jetzt erreichen, die jungen Leute. Das gilt nicht für jede Kategorie gleichermaßen.
Und dementsprechend ist natürlich die zielgruppenorientierte Ansprache dann auch wichtig, weil sonst, ja, meine Tochter würde sagen cringe, also sonst geht es natürlich in eine Richtung, die dann an der Zielgruppe vorbeigeht.
Exakt.
Ja. Genau. Ihr habt schon mal, Interzoo habt ihr angesprochen oder haben wir angesprochen, auf dem ZZF-Forum wart ihr ebenfalls zu Gast und ihr habt das Thema präventive Tiergesundheit und auch Longevity in den Fokus genommen, unter anderem. Die Frage, die sich mir stellt, ist eben auch, bevor wir dann wieder in so eine Buzzword-Schiene kommen, viele können sich darunter was vorstellen, für manche ist es aber auch nicht so ganz greifbar. Und wenn wir jetzt auf die älteren Zielgruppen schauen, dann kann es natürlich in der Vermittlung dann auch wieder sein, dass die sagen, ja, Longevity kann ich mir nicht so viel drunter vorstellen, Tiergesundheit auf jeden Fall oder Prävention. Wie kann man eigentlich ja dem so ein bisschen entrinnen, beziehungsweise wie kann man es transparent kommunizieren, dass dann direkt jedem klar ist, das ist jetzt nicht irgendein Trend, der kommt aus Kalifornien und da müssen wir jetzt aufspringen vielleicht oder vielleicht auch nicht. Sondern das hat tatsächlich auch seine Bewandtnis und seine Berechtigung.
Also du würdest ja die Frage stellen, wollen Sie gerne sehr lange mit Ihrem Haustier zusammenleben, dass es gesund, vital und glücklich ist an Ihrer Seite? Dann würde wahrscheinlich jeder jedes Haustiereltern, also die Eltern quasi der Haustiere, ja, ein lautes Ja brüllen.
Und gekauft, verstehe ich.
Ja. Ne? So, ja. Und das ist eben nicht Biohacking, das ist nicht irgendwie das, was wir so über die Medien vermittelt bekommen, so da tunt jemand sein Alter das Maximum, es ist irgendwie was, was teuer ist, sondern es ist eigentlich präventive Gesundheitsvorsorge und es ist nicht so fancy, sondern es ist was irgendwie was emotional bei jedem Haustierhalter oder Eltern da ist, oder Katrin?
Ja, und da würde ich auch gerne noch ergänzen wollen, wir haben jetzt schon viel über das Thema Gesundheit gesprochen und Longevity ist ja nichts anderes als präventive Gesundheit. Und was bei Gesundheit, glaube ich, eine Barriere ist und auch gewesen ist, ist, dass Gesundheit immer sehr, ja, sehr rational verkauft worden ist und auch sehr schwer und, ne, dass man sich mit dem Thema Krankheit auseinandersetzen muss, das sieht dann auch alles sehr unzugänglich aus, alles sehr weiß, sehr distanziert, so dass man auch das Gefühl hatte, naja, das ist halt wirklich was für Fachleute und hier kommt man irgendwie in einen Bereich, wo es keinen Spaß mehr macht. Und ich glaube, dass Longevity eine ganz große Chance bietet, Gesundheit anders zu erzählen und einfach über das emotionale Bedürfnis auch erwähnt hat zu kommen, um zu sagen, wir haben die Möglichkeit, wenn wir unser Tier gesund ernähren und gut auf die Bedürfnisse gucken, dass das einfach länger vital und fröhlich ist und mit uns zusammenlebt. Und dieses, also more time together, das ist halt der emotionale Zugang zu diesem Thema Gesundheit. Und das bietet eine ganz große Chance für Händler, für Marken, Gesundheit über Emotionen zu vermitteln. Und ich glaube, dass das eine ganz große Barriere gewesen ist und auch immer noch ist, dass man eben sehr wissenschaftlich-medizinisch wird, aber nicht über die Emotionen kommt. Und ich glaube, erst muss die Emotion da sein. Und dann müssen auch natürlich die rationalen Argumente kommen. Aber ja, also 78% der Tierbesitzer weltweit sagen, sie haben Interesse daran, Produkte zu kaufen, die auf die Langlebigkeit ihrer Haustiere einzahlen. Also es ist jetzt nicht nur ein Hype, sondern es ist ein ganz konkretes emotionales Bedürfnis der Tierhalter.
Und dann muss ich natürlich mit den rationalen Argumenten irgendwann auch andocken und kommen. Da ist für mich natürlich die Frage, wie wichtig sind dann natürlich auch wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse? Denn wir bewegen uns nicht im Bereich der Tierarzneimittel. Hier gibt es eben keine klinischen Studien oder Ähnliches. Und manche der Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind oder sich darauf spezialisiert haben, die gibt es erst seit ein paar Jahren. Also dementsprechend wird es noch keine Langzeiterfahrungen geben. Also ja, wie kann man dann vielleicht auch bestimmte Erkenntnisse, die es aus dem Humanbereich gibt, übertragen?
Ja, also ich habe da tatsächlich neulich mit einem, also Experten aus dem Futtermittelbereich drüber gesprochen, der mir auch ganz klar das so bestätigt hat, dass es durchaus auch Übertragbarkeitsmöglichkeiten gibt von Studien und Forschungen, die aus dem Humanbereich kommen in Richtung Hund und Katze und dass das auch mehr akzeptiert ist mittlerweile, ne? Also eine Argumentation zu bilden, auch aus vorliegenden Studien aus dem Humanbereich. Und natürlich ist es wichtig, gerade bei so einem emotionalen Thema keine Versprechungen abzugeben, die man entweder als Händler oder als Marke nachher nicht halten kann. Also das Thema Vertrauen, das ist das Wichtige. Und ich glaube auch, da Grenzen aufzuzeigen, dass das eher auch eine Stärke ist und dass auch Tierbesitzer verstehen, wenn also ein Fachhändler sagt, ein Berater sagt, das hat eine unterstützende Funktion. Aber natürlich, wenn Sie jetzt das Longevity-Pulver kaufen, wird es nicht so sein, dass Ihr Tier ewig lebt. Und das sind, glaube ich, einfach Dinge, da muss man auch klar sein in der Kommunikation und eben wissenschaftlich fundiert Dinge nur, ja, also versprechen und keine Luftschlösser bauen.
Ja, und dann ist natürlich das Versprechen auch relativ zu sehen, weil gerade bei den Auslobungen muss ich natürlich auch enorm aufpassen, dass ich da nicht in irgendeine Abmahnfalle tappe. Eben hatten wir schon mal kurz dieses Stichwort Wearables und Konnektivität dieser unterschiedlichen Produkte. Es war ganz interessant. Ich hatte in der letzten Podcast-Folge den Roland Primus, Geschäftsführer und Inhaber von Curly, zu Gast. Und er stellte dann die These auf, dass sich Wearables eigentlich noch gar nicht unbedingt so durchgesetzt haben in einigen Bereichen, weil er eben insbesondere diese Energiequelle ausmachte, die notwendig ist. Also für viele sei es einfach viel zu umständlich, den GPS-Tracker oder irgendein anderes Gerät dann auch noch abends zu laden, daran zu denken. Wie schätzt ihr das ein?
Also für mich liegt es jetzt neben der Energie einmal auch einfach, dass noch nicht so das richtige Gerät ist, was diese Verzahnung macht. Also ich sehe den Mehrwert noch nicht so richtig. Also es war ja sehr stark so in dem Activity-Tracking da. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, man Man hat Daten, die wirklich auf eher holistische Gesundheitssignale von einem Tier. Es gibt in den USA ein Beispiel, die das machen, also Maven, das ist wirklich so ein Sensor, die dann aber auch mit Veterinären zusammenarbeiten. Dieser Sensor ist sehr, sehr klein, der wird ein normales, sehr schönes Halsband dann dran gedockt. Also es ist nicht so technisch, sondern wir haben dann hier eben eine stärkere Emotionalität und die Technik wird sozusagen ja nur als Tool benutzt, um das zu scannen und zu tracken, was ich wirklich wissen will. Und das ist nicht nur Aktivität, sondern das ist tatsächlich eben rundherum eigentlich, was sind so Signale, die mein Hund sendet. Und
Körpertemperatur.
Ja, oder Kratzverhalten und das wird dann gekoppelt an wirklich Empfehlungen, was muss ich jetzt entweder supplementieren, Thema Fütterung und dann hat es für mich einen Mehrwert, wenn beides miteinander verzahnt ist. Genauso wie eine intelligente Waage. Also auch das könnte man beispielsweise im Handel ja schon viel besser umsetzen. Da stehen Waagen, da stellt man das Tier drauf. Aber danach, also außer dass ich erfahre, wie viel mein Tier wiegt, wird es nicht weiter eingesetzt. Und da wäre für mich so viel Potenzial, das zu nutzen im Handel, das miteinander zu verzahnen.
Ja. Und viele von uns tracken ja auch schon selbst die eigenen Aktivitäten oder die Vitalsignale. Dementsprechend liegt das natürlich nahe. Auf der anderen Seite darf es natürlich auch nie überbordend werden, dass ich jetzt die ganze Zeit rund um die Uhr drauf schaue. Aber das bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber das ist auf jeden Fall eine große Chance. Und ich habe mal neulich gehört, dass es in den USA auch schon ein Produkt gibt, das dann gerade insbesondere bei Rettungshunden zum Einsatz kommt und die Temperatur misst, was natürlich auch nochmal in Sachen Stress, aber eben auch Temperatur im Fahrzeug nochmal wichtig ist, weil natürlich, wenn die unterwegs sind, können sie jetzt auch bei höheren Temperaturen und Klimatisierung, kann es da schon mal schwierig werden. Solche Trends, ja, da habe ich den Eindruck, die werden in Europa noch so ein bisschen verschlafen.
Also. Ja, oder genau, ja, verschlafen. Man ist insgesamt ja mit der Digitalisierung noch etwas hinterher in vielen Bereichen. Aber was ich halt spannend finde, ist wirklich nochmal zu überlegen, wie muss denn die Technik eigentlich sich anfühlen oder wie muss die sein, damit ich Lust habe, sie zu nutzen. Und wir sehen das ja gerade bei uns selber. Also Uhr, viele haben jetzt einfach schon einen Ring, um irgendwie die Signale zu messen. Also dass dahinter schon ein Bedarf ist, zu sagen, ich möchte so ein bisschen wissen, was los ist. Und das sind auch nicht mehr längst, also die Early Adopter, wo man wirklich dachte, so, ja, das sind hier die Biohacker, die wollen irgendwie jede Körperfunktion genau wissen. Sondern es ist wirklich jetzt Mainstream-fähig geworden, weil man sagt, ja, es ist irgendwie wichtig, dass ich weiß, wie es mir geht. Also Herzfrequenz, also Blutzucker ist ja ein Riesending in den letzten 2-3 Jahren geworden, dass man wirklich ab einem bestimmten Alter jetzt einfach selber diese Tools nutzt und gar nicht mehr erst zum Arzt geht, sondern diese Diagnose selbst vornimmt. Und wenn man das im Humanbereich sieht, perspektivisch sehe ich da schon mehr, genauso wie Home-Diagnostik. Das sind so Themen, also als Testkit, die ich schon auch für den Heimtierbereich sehe.
Ja. Also auch da gab es ja schon vor einigen Jahren die ersten, die das auf den Markt gebracht haben. Auch viele Startups aus dem Bereich und sicherlich muss dann auch der lange Atem vorhanden sein, um das eben durchzuhalten und dann auch klar zu kommunizieren. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Anwendbarkeit im Laufe der Zeit vielleicht auch gestützt durch digitale Anwendungen, die muss eigentlich auch besser werden, weil sonst wirkt das Ganze manchmal noch so ein bisschen umständlich im Handling.
Also ich stimme da total zu, dass die Interpretierbarkeit dann also noch auch fehlt. Also im Sinne von, ja, ich habe Daten gesammelt, aber was mache ich jetzt damit? Und dass diese Interpretation noch funktionieren muss. Aber im Blick auf das Thema präventive Tiergesundheit, glaube ich, bietet es wirklich viele Chancen, ja auch zur Früherkennung von Krankheiten. Also bevor man als Tierbesitzer tatsächlich merkt, es ist was mit dem Tier nicht in Ordnung, sendet der Körper ja schon Signale, die ne, bei einer guten Interpretation schon aufmerksam machen würden und den Tierbesitzer früher zum Tierarzt schicken, was sicherlich sehr im Sinne der Tiere wäre, aber auch natürlich im Sinne der Kosten, im Sinne von, man kann vielleicht präventiv noch was machen, bevor dann wirklich eine Operation nötig sind oder wirklich sich chronische Krankheiten entwickelt haben. Und ein weiterer Aspekt, von dem ich glaube, dass es eine Rolle spielt, warum digitale Anwendung im Heimtierbereich ja, also länger brauchen, um sich durchzusetzen oder vielleicht auch nicht jeden erreichen werden, ist, dass der Grund, warum man ein Tier hält, ja, ist, dass man sich die Natur ins Haus holt und dass man eine stärkere Verbindung in die Natur haben möchte. Ne, man geht mit dem Hund raus, man erlebt die Jahreszeiten ganz anders und dass die Tiere einfach und die Haustiere und die Hunde und Katzen und auch andere Haustiere ein Weg sind, aus dieser digitalen Welt, die man ja in seinem Alltag sehr stark um sich hat, auch auszubrechen. Und dass da viele, glaube ich, auch eine Barriere haben, unterbewusst diese digitale Welt auch noch zum Haustier zu bringen. Und da, wo man ja selber schon von seinem Smartphone beherrscht wird und seinem Laptop und Computer und Videokonferenzen und also permanent im digitalen Raum unterwegs ist, auf Social Media unterwegs ist, dass das so ein Ausweg ist, das gerade beim Heimtier nicht zu machen und mal das Smartphone zu Hause zu lassen und mit dem Hund einfach nur spazieren zu gehen, nicht erreichbar zu sein, einfach mal zu gucken, was da draußen ist. Und ich glaube, dass das sehr gesund ist und dass das auch wichtig ist und dass das auch ein Aspekt ist, warum man vielleicht dann zögert und sagt, okay, jetzt hänge ich auch noch so ein Wearable an den Hund.
Ja, also abgesehen davon, dass die Produkte auch einfach passen müssen, vom Design her, vom Gewicht her, vom Handling her, das kommt noch hinzu. Aber wir werden sicherlich vieles in Zukunft in dem Bereich auch noch erleben. Wenn wir jetzt mal mehr blicken oder weggehen, ein Stück weit von den Produkten und mehr in Richtung Handel schauen, wie verändert sich aus eurer Sicht die Rolle des Handels? Und wir haben ja immer auch so ein bisschen die Abgrenzung natürlicherweise zwischen der Tierarztpraxis und dem Zoofachhandel oder dem Online-Shop rund ums Tier. Also wie verändert sich da die Rolle des Handels jetzt? Und wie schnell verändert sich die Rolle des Handels dadurch unter Umständen auch?
Also ich glaube, dass es auf der einen Seite tolle Möglichkeiten gibt, wirklich Prävention und Kuration zusammenzubringen. Und das sieht man ja im Handel auch schon, dass die großen Fachhandelsketten mit Tierarztketten kooperieren, dass sie unter einem Dach stattfinden. Ja, jetzt aktuell ist ja Zooroyal auch wieder mit einer Kooperation. Mhm. Man hat da informiert, dass man zukünftig auch mit einer Tierarztkette zusammenarbeitet. Und wenn man dann ein gutes Zusammenspiel hat und nicht nur nebeneinander wohnt oder quasi im gleichen Gebäude, dann, glaube ich, bietet es für beide Seiten große Chancen. Und da fällt dann auch, sag mal, die Definition der Übergabepunkte, denke ich, leichter. Und das, was man im Großen jetzt bei Fressnapf und Zooroyal sieht, glaube ich auch, dass das im Kleinen funktionieren kann bei unabhängigen Zoofachhändlern, wenn die auf den Tierarzt vor Ort zugehen und einfach mal über solche Dinge spricht und sagt, wann schicke ich denn die Tierbesitzer, die zu mir kommen, zu dir? Oder auch umgekehrt, weil ich glaube, so dieses Thema Produktverkauf in der Tierarztpraxis, da tun sich auch viele Tierärzte schwer, wollen da gar nicht unbedingt 1000 Pülverchen und Nahrungsergänzungsmittel und präventive Dinge verkaufen. Und dann kann eben der Tierarzt sagen, ja, da lass dich doch vom Zoofachhändler vor Ort beraten. Die haben da ein tolles Sortiment und die können zum Thema Magen-Darm dir auch Produkte anbieten, die eben noch keine Medikamente sind und die trotzdem funktionieren für dein Tier. Und umgekehrt aber auch, wenn dann ein Tierbesitzer in den Handel kommt und der Hund hat schon eine Woche Durchfall, dass die dann nicht sagen, ja prima, ich verkaufe dir irgendwie entweder neues Futter, was vielleicht noch mehr Durchfall macht, oder irgendwie ein Flohsamen und Ulmrinde, dass die dann sagen, nee, wenn der das schon eine Woche hat, musst du unbedingt zum Tierarzt gehen, da bist du hier gar nicht richtig. Und ich glaube, dass das ja also ein Universum sein kann, in dem man sich auch als Tierhalter sehr, sehr wohl fühlt und sehr gut beraten fühlt.
Ja, und so verantwortungsvoll sind ja auch die Tier, nicht nur die Tierärzte, sondern auf der anderen Seite vor allen Dingen auch die Zoofachhändler und deren Teams, dass die dann auch frühzeitig sagen, jetzt mal lieber ab zum Tierarzt. Aber für viele stellt sich natürlich auch die Frage, kann jetzt ein solcher Trend oder eine solche Bewegung eben auch dafür sorgen, dass einfach mehr Frequenz in die Märkte kommt. Also kann es auch sein, dass jetzt eben Kundinnen und Kunden in die Märkte kommen, die vielleicht vorher ihr Futter eben auch online gekauft haben oder im Supermarkt.
Ja, definitiv. Aber der Hebel ist genauso wie überall im stationären Handel. Es ist halt auch eine gute Beratung. Und also was ich so ganz, man spricht immer vom Point of Sale und du hast es schon gesagt, das andere Buzzword Point of Experience. Und in dem Sinne muss ich sagen, ja, das stimmt auch. Es muss halt in dem Kontext Gesundheitsfokussierung so ein Point of Health Experience werden und dementsprechend der Handel nochmal überlegen, wie kann ich denn da eigentlich wirklich eine Themenwelt schaffen rund um Healthy Aging und Wellbeing. Und ich finde, Wellbeing ist da so ein ganz schönes Stichwort, weil da geht es eben nicht nur, es geht nicht um Krankheit, sondern es geht eigentlich um Prävention, schon vorher eigentlich für das Tier Sorge zu tragen, also fürsorglich irgendwie Dinge rundherum. Und da geht es ja dann auch wirklich um Fellpflege. Es geht ja auch um weiche Faktoren, die aber auch ein Signal von einem gesunden Haustier sind. Und das kann ich als Händler doch total toll spielen. Also indem ich wirklich meinen Laden zu einem Ort mache, wo man hinkommt, wo man zum einen neue Produkte entdecken kann. Und ich finde, das ist also nach wie vor auch immer noch im Handel einfach schöner als online. Also wo man einfach in ein wenig Online-Shops und so, dass ich denke, da würde ich mich wirklich sehr, sehr gerne länger aufhalten. Und das ist im Handel, wenn er es versteht, irgendwie Themenwelten zu schaffen, wenn er es schafft, Themen zu kuratieren tatsächlich, ne? Also im Eingangsbereich Produkte zusammenzustellen, die aus unterschiedlichen Produktgruppen kommen. Also ne, das wird ja teilweise auch schon gemacht. Jetzt beim Thema Hitze kann man was zusammenstellen. Das kannst du aber eben auch für das Thema Gesundheit machen. Und da sehe ich total viel Potenzial. Und dann kann ich Leute da reinlocken, die vorher, wenn ich eine gute Beratung daran anlehne, die eben sich online verloren fühlen, muss man sagen.
Ja. Also wirklich eine thematische Platzierung, die auch von der singulären Platzierung der Marke abweicht, um dann eben auch einen kompletten Bereich dann aufzubauen zum Thema Tiergesundheit. Dann ist natürlich für mich auch die Frage, wie kann dann eben auch in Zeiten des Personalmangels an der Stelle am POS in der Beratung trotzdem noch eben Mehrwert geboten werden? Weil das ist natürlich eine Herausforderung für viele Zoofachhändlerinnen und Händler.
Ja, also das ist sicherlich eine große Herausforderung und die Erwartungshaltung, was da an Beratung stattfinden soll im Markt, das wird ja immer größer. Und ich glaube auch, dass das am Ende rein mit ja nur der Schulung, von der klassischen Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden vor Ort gar nicht mehr ja abbildbar ist. Also ich glaube, und da kommt jetzt das nächste Buzzword wieder rein, dass man da auf die KI tatsächlich mal schauen sollte. Also wie kann quasi KI jemandem, der vor Ort berät, helfen, die Komplexität der Produkte zu verstehen, aber eben auch die Komplexität der Anforderungen, die jetzt vom Kunden kommt. Und ich glaube, dass man da Anwendungen für finden kann, wo KI auch eine Rolle spielt. Aber ich würde auch gerne nochmal ergänzen, was zum Thema Platzierung sagen, was mir gerade so durch den Kopf ging. Und zwar haben wir ja eine spannende neue Kategorie der Nahrungsergänzungsmittel, die sich schön entwickelt und sehr stark boomt und wo es eben auch neue Anwendungsformen gibt, wie ne, Snack, also Nahrungsergänzungsmittel in Snackform. Und aus meinen letzten Store-Checks im stationären Handel kann ich nur sagen, das ist echt schwierig, da bei vielen Nahrungsergänzungsmittel überhaupt zu finden im Store. Und wenn man sie findet, findet man sie da, wo sie seit 30 Jahren stehen, nämlich über der BAF-Theke. Das ist, also es gibt da auch tolle Ausnahmen, aber es gibt eben viele, wo das als Kategorie immer noch so verstanden wird, als es sind Dinge, die man zur Supplementierung braucht, um ein Alleinfuttermittel herzustellen, wenn man denn barft. Und so ist dann da auch das Angebot. Und da sind diese Themenfelder, dieses Kuratieren, über das auch die Antje gesprochen hat, das hat da überhaupt noch keinen Einzug gefunden. Und wenn man dann aber wiederum online schaut, was gibt es da für ein tolles Angebot und eben auch, ne, so, wenn man jetzt Mama Lima als Beispiel nimmt, als, ne, doch, ja, immer noch fast reine Marke. Die Themenumfelder, die da gespielt werden, die finden stationär überhaupt nicht statt. Auch da gibt es schon, ne, Produkte für Longevity, Produkte für Senioren, Produkte für kognitive Gesundheit, Produkte für Leistungsstärkung. Und das, finde ich, ist, da versäumt der stationäre Handel aktuell die Dinge einfach, also Produkte zu listen und auch gut zu platzieren und gut zu platzieren im Sinne von als Themenfeld zu platzieren. Also so wie man das bei der Zahngesundheit schon lange macht oder bei Zecke und Floh, da geht das ja auch. Es gibt aber einfach jetzt auch neue Themenfelder, die es sich lohnt, sich anzuschauen und eben auch Raum zu schaffen und eine Platzierung zu schaffen.
Also eigentlich kann man ja auch viele Dinge, die wir aus dem Humanbereich und aus dem Einkaufserlebnis im stationären Bereich eben so erfahren, das kann man ja auch übertragen. Also ich meine, wenn ich im Drogeriemarkt, ganz gleich welche Kette, dann sehe, in welcher Fülle da eben entsprechend Nahrungsergänzungsmittel für uns Menschen platziert werden und dann thematisch sortiert, dann können diese Erkenntnisse natürlich auf kleinerer Fläche und auf einem kleineren Level dann auch übertragen werden. Aber das Problem ist jetzt eigentlich ausgemacht, das hast du benannt. Aber Antje, jetzt für mich eher die Frage, wie kann eine Sortimentsanpassung dann erfolgen, ohne dass ich jetzt in blinden Aktionismus verfalle? Weil jetzt kommen die Kunden zu mir in den Markt, die wollen dann eben auch beraten werden, die wollen das richtige Produkt im Idealfall noch finden. Aber sowas ist ja auch nicht über Nacht mal eben gemacht. Also es ist nicht damit getan, dann ein Regal freizuräumen.
Nee, das stimmt. Also Ich würde trotzdem sagen, jetzt als Händler einmal zu starten mit dem Thema Gesundheit und Wellbeing, das ist schon ein guter Anfang. Also statt jetzt gleich zu sagen, Gott, das ist ein Riesending, ich lasse es gleich. Also dann lieber mit einer Sache starten und zu gucken, wie kann ich es denn für mich umsetzen? Und nach wie vor natürlich, ja, dann vielleicht ein Thema zu besetzen, dem Raum zu geben und dann mal zu schauen, wie es funktioniert. Und auf der anderen Seite auch wieder, ehrlich gesagt, zuhören. Also je näher ich dran bin oder je kleiner ich jetzt inhabergeführtes Fachhandelsgeschäft bin, und an diese Kunden da habe, nochmal hören, was sind denn eigentlich deren Bedürfnisse, was sind deren Themen, wo suchen die was? Und das wirklich direkt zu nutzen als Insight. Und wenn ich größer bin, wunderbar, habe vielleicht schon eine Loyalty-App oder so, diese Daten, die ich da sammle, auch diese hingehend auszuwerten, sind das eher große Hunde, sind das kleine Hunde, mittelgroße? Gibt es da bestimmte Thematiken? Man füllt das ja aus, wenn man sich da anmeldet. Und die Daten werden meines Erachtens noch wenig genutzt. Und das sieht man halt wiederum andersrum im Humanbereich sehr wohl, wo eben Drogerieketten da schon sehr schlau diese Daten sammeln und die dann auch, was die Sortimentsanpassung angeht, dementsprechend nutzen und auswerten. Und dann hat man auf einmal nicht nur saisonale Themen, also gar nicht jetzt auch abseits von Gesundheit, also saisonale Themen, die man spielt. Man hat so ein Anlass wie January, den man dann in der Drogerie auf einmal sieht, wo rundherum verschiedene Produkte angesiedelt werden und inspirieren. Das ist eine kreative Umsetzung. Die Kunden probieren neue Dinge aus. Und das würde ich mir irgendwie auch im Heimtiermarkt wünschen auf der Fläche. Und das kann man schon. Also das kann man im Kleinen wie im Großen. Und ist für mich dann kein Aktionismus, sondern tatsächlich eher ein bisschen Mut und Kreativität. Da, wo ich bin, irgendwie Ohr und Augen irgendwie aufzuhalten und das entsprechend dann für mich zu nutzen.
Ja. Ja. Und dann geht es natürlich auch darum, du hast eben schon mal das Thema, ja, Schulungen angesprochen, dass die Schulung alleine eben nicht ausreichend ist. Aber was muss denn aus Herstellersicht dann wiederum gedacht werden in Richtung Fachhandel, um dann eben diese Aspekte zu unterstützen? Also eben auch wirklich den Fachhändler, die Fachhändlerin vor Ort zu unterstützen. Sind das die klassischen POS-Materialien und Infobroschüren, die man früher so hatte und immer noch zuhauf sieht? Sind das digitale Schulungsangebote, die auch flexibel genutzt werden können? Was ist da aus deiner Sicht besonders wichtig, Katrin?
Also ich glaube, dass es auch da wahrscheinlich die Mischung macht. Also ich finde nach wie vor, dass eine gute Broschüre auch immer noch ihre Daseinsberechtigung hat. Und man vielleicht schauen muss, auch das ist mal wieder beim Thema Kuration, dass man überlegt, welche Broschüren platziere ich denn jetzt wo und vielleicht dann auch nicht irgendwie. Der Hersteller hat vielleicht da den Hang, sehr viel zu produzieren und wo man als Händler vielleicht überlegen muss, ne, was davon ist denn für meinen Kunden relevant oder was kann wirklich in so einem Beratungsgespräch helfen, da hat es was mit der Qualität, denke ich, zu tun, aber auch in der Verbindung sicherlich mit der Möglichkeit, dass der Kunde einfacher Zugriff hat auf digitale Inhalte über QR-Codes beispielsweise, dass man also Videos verlinkt und die Produkte werden natürlich auch komplexer. Das ist gerade, wenn es ums Thema Gesundheit geht, auch gar nicht mehr einfach alles so einfach zu erklären. Und ja, auch da ist man beim Thema Hersteller, Marken und Content, ne? Also welchen Content kann ich produzieren, der Endverbraucher gerichtet ist und der dann aber natürlich auch meinem Handelspartner vor Ort helfen kann, indem er ihm in seinem Store zur Verfügung stellt, um Kunden zu erreichen und diese komplexen Themen zu erklären. Und ich glaube, das ist auch, also zumindest einer der Gründe, warum Tiergesundheit, Prävention, Nahrungsergänzungsmittel online momentan sehr viel breiter sind und sehr viel präsenter sind, weil natürlich da die Erklärbarkeit und die Verknüpfung von Informationen mit Produkt viel leichter ist, als das dann eben, ne, im stationären der Fall ist. Und da glaube ich, ist es dann eine Kombination aus digitalen Inhalten, aber auch der klassischen Broschüre und auch der klassischen Verkaufsunterlage für den Mitarbeiter. Ich glaube nicht, dass sich das überholt hat.
Ja, und das kann dann sicherlich flankiert werden noch. Du hast eben das Thema oder das Stichwort KI genannt. Das kann sicherlich flankiert werden durch einen Agenten, den ich eben auf einem Tablet habe, wo ich dann nochmal oder auf einem Rechner mit Touchscreen, wo ich dann vielleicht einfach auch nochmal die endverbraucherorientierte Beratung und Ansprache abwickeln kann.
Ja, und ich glaube, es ist also ein Trugschluss zu erwarten, dass ein Mitarbeiter vor Ort die Zusammensetzung und Zutatenlisten aller Produkte im Markt kennt und bei jedem Produkt genau weiß, wofür es denn da ist. Dafür ist einfach die Anzahl der Produkte viel zu groß. Und ich glaube, wenn es da Tools gibt, die gezielt es möglich machen, zu sagen, ich suche ein Futter, das bestimmte Dinge nicht enthält. Oder beispielsweise, ich brauche ein Senior-Futter, da darf aber kein Mais drin sein, ne? Weil der Kunde kommt mit einer ganz konkreten Anforderung. Und dann ist es natürlich unangenehm, wenn der Mitarbeiter dann von Produkt zu Produkt läuft und überall die Zutatenlisten nachlesen muss, wo haben wir denn was ohne Mais? Sondern dann wäre es natürlich schöner, wenn man sagt, ja, na, ich mache jetzt hier 3 Klicks und gebe das mal einmal ein und dann kommt eine Liste an Produkten und die gucken wir uns jetzt, da haben wir schon auch da, ne, eine vordefinierte Auswahl. Und jetzt erzählen Sie mir doch nochmal ein bisschen mehr von Ihrem Tier und dann kann ich Ihnen ein konkretes Produkt aus dieser Auswahl empfehlen. Aber ich glaube, das menschliche Gehirn ist da auch nicht mehr in der Lage, diese Komplexität wirklich ja im wahrsten Sinne des Wortes im Kopf zu haben. Und da glaube ich, dass da so ein Zusammenspiel positiv sein kann. Und wir wissen ja auch, dass viele Kunden mit mehr Vorinformationen in den Markt kommen. Und wenn sie dann auf jemanden treffen, der auch auf Tools zugreifen kann, die vielleicht auch schon zu Hause genutzt worden sind, um sich vorzuinformieren, dann hat das auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und am Ende glaube ich, dass der Kunde, also auch wenn er vielleicht KI vorinformiert in den Markt kommt, der immer noch so einen gewissen Zweifel hat. Und wir wissen ja auch, dass die KI häufig lügt.
Halluziniert, um das euphemistisch zu sagen. Ja.
Dass da doch immer noch so eine Sorge ist, ist das jetzt wirklich richtig, was mir hier vorgeschlagen wird? Und dass dieser menschliche Kontakt und der menschliche Berater, der an der Stelle drauf guckt und sagt, ja, es ist in Teilen richtig, aber ich würde Ihnen jetzt aus der Auswahl von Produkten, die hier in Frage kommt, das und das empfehlen, weil dass das immer noch funktionieren wird und auch erforderlich sein wird.
Ja, und solche Tools oder auch Agenten lassen sich ja heutzutage auch mit geringem Aufwand eben entsprechend aufsetzen, sodass ich das dann wirklich auch nur auf mein Modul, mein Sortiment beschränken kann und jetzt nicht irgendwelche Produkte dort empfehle, die ich selbst gar nicht im Bestand habe. Aber das ist natürlich eine Herausforderung. Also gerade wenn dann die Kundin oder der Kunde im Vorfeld schon Expertin in Anführungszeichen ist oder eben auch schon mit einer bestimmten Vorstellung ins Geschäft kommt, die kann dann durchaus auch gar nicht unbedingt die passende sein zu den Bedürfnissen des Tiers. Aber da geht es natürlich auch darum, ein Stück weit zu vermeiden, ja, dass ich dann eben mich outen muss als derjenige, der dieses Produkt, diese Marke unter Umständen noch gar nicht kennt oder da auch keine Antwort liefern kann.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht's weiter. Fortschritt entsteht dort, wo Menschen, Ideen und die Leidenschaft für Haustiere zusammenkommen. Pets, People, Progress. Developing the Pet Industry Together. Unter diesem Motto lädt die International Pet Conference 2026 die Heimtierbranche nach Kopenhagen ein. Erlebt 2 Tage volles Programm mit inspirierenden Speakern, neuen Perspektiven, spannenden Diskussionen und intensivem Networking mit Entscheidern und Branchenexperten aus aller Welt. Freut euch außerdem auf die exklusive Abendveranstaltung, inklusive der feierlichen Awardverleihung für den Newcomer of the Year und die Personality of the Year. Alle Informationen und Tickets unter www.pet-conference.com. Die International Pet Conference 2026 wird präsentiert von Pet Worldwide mit freundlicher Unterstützung von Purina und WAFO sowie weiteren Partnern.
Vielleicht mal noch wieder zurück, so ein bisschen in Richtung Industrie. Was muss die Industrie aus eurer Sicht denn leisten, um dann eben auch Trends im Handel ein Stück weit zu flankieren, zu unterstützen? Das ist sicherlich ein Zusammenspiel zwischen Industrie und Handel. Aber was muss die Industrie an der Stelle auch übernehmen oder leisten?
Ja, Katrin hat es ja eben auch schon ein bisschen gesagt, also das auch mitzudenken für den Handel, was ich da anbiete, weil wenn... Also ich sage mal, es ist beides. Also was ich nämlich eben noch ergänzen wollte, ist tatsächlich, was man vielfach sieht, nicht nur jetzt im Zoo- und Heimtierfachhandel, ist halt einfach das Thema Personalmangel. Das sind zu wenig Leute auf der Fläche und das wünsche ich mir ja eigentlich. Und das ist ja irgendwie ein ganz großer Asset. Wenn ich sage, ich gehe in ein stationäres Geschäft, dann habe ich da die Beratung, dann ist da jemand, der mir hilft. Und das ist ja noch eine der Dinge, die ich ja online so nicht bekomme. Da habe ich vielleicht noch maximal ein Chatbot so und bin dann lost. So, wenn ich das aber nicht habe, dann ist ja schon mal eine große Enttäuschung da von Kundenseite. Ne? Und das kennt jeder. Also ich sage immer auch im Heim, also hier im Baumarkt oder so.
Man kann sucht, sogar in der Apotheke passieren.
Exakt. Also. Man sucht dann da nach jemandem, der einem hilft. Wirklich, händeringend so. Also das sollte erstmal nicht da sein. Und das kann natürlich jetzt auch die Industrie schlecht mitbestimmen, weil im Idealfall hat sie ein Produkt, wo dann auch, wenn sie den Angestellten dann im Handel brieft, jemand, der dann so zur Seite steht und wirklich so ein Botschafter wird für das Produkt, was man sich überlegt hat. Aber ein wesentlicher Hebel, den die Industrie steuern kann, ist, ein Produkt zu machen, weil ich habe auch sofort an Packaging Design gedacht, eigentlich auch maximal mit dem Produkt, wie es am Regal steht. Also ich habe jetzt einen neuen Trend, sagen wir jetzt mal Trend, einen Branchentrend aufgegriffen und habe das in einem super neuen, innovativen Produkt umgesetzt. Dann muss es trotzdem eigentlich auch ohne jemanden im Idealfall funktionieren, dass derjenige, der da reinkommt, relativ schnell weiß, um was geht's da. Mhm. Warum? Weil nur dann ist es differenzierend auch zu dem links und rechts. Also nicht nur in der Ästhetik, sondern auch in dem, was drin ist. Und was man halt sieht, auch in anderen Märkten noch viel stärker, ist diese wirklich on-pack sehr klare Herauslobung von Dingen. Also so auch diese Blick in den Napf oder Blick in die Bowl. Man sieht die Zutaten da und das alles sehr komplexitätsreduziert. Und zugleich aber nicht die wesentliche Information weglassen. Und das ist sicherlich, also diese Vereinfachung für den Konsumenten im Geschäft, ne, oder im Regal, das ist natürlich hochkomplex fürs Marketing, aber das ist dann halt die Aufgabe von Seiten der Industrie, das zu schaffen. Und das ist immer so ein Balanceakt, wo wir dann in den Workshops natürlich auch dran arbeiten und das raustüfteln, wie kriegt man das hin? Aber das ist für mich die Schnittstelle. Also nicht nur zu sagen, wir haben hier was Neues, setzen es rein und vergessen eigentlich, wie es am Regal wirkt. Und das ist aber doch noch häufig der Fall, dass man einfach nicht guckt, wie ist das Produktkonzept, was ich mir überlegt habe, eigentlich in diesem Wettbewerbsumfeld, wenn es dann am Regal zu sehen ist? Und da sind online sicherlich der ein oder andere Vorteil. Wenn man natürlich singulär sucht nach einem Produkt, dann steht das da alleine vermeintlich. Und am Regal sollte man das viel mehr mitdenken und auch mal ausprobieren vorher in Testings. Das alles ist ja schon möglich.
Ja.
Und dann wirklich schneller iterativ nochmal guckt und es anpasst.
Also keine 10 Piktogramme, sondern vielleicht nur 2.
Vielleicht, oder ja.
Ja, und also da weiß ich aus eigener Erfahrung auch, wie schwer das ist. Und es ist also vollkommen richtig, was die Antje da sagt. Und gerade bei jetzt komplexeren Produkten rund um das Thema Gesundheit macht es es leider nicht besser, wenn man alle 10 Benefits vorne auf die Verpackung schreibt und dann am Ende der Kunde, der vom Regal steht, gar nicht mehr weiß, für was das denn da ist. Und da kann ich nur zustimmen. Und zusätzlich würde ich sagen, neben dem Thema Packaging Design und wie tritt die Marke auf, ist Content ein Riesenthema, um das sich die Marken kümmern sollten, gerade im Umfeld, ne, der präventiven Gesundheit, da zu überlegen, ne, wie kann ich mich aufstellen, wie positioniere ich mich als Marke dazu, welche Themen besitze ich. Beispielsweise das Thema Frische würde mir da einfallen, das von einigen Marken schon sehr schön besetzt ist, was auch eine Relevanz hat in Richtung, ne, Langlebigkeit von Haustieren. Da gibt es tatsächlich auch Studien dazu, ne, dass wenn man Tiere frisch ernährt, dass sich das positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Und solche Themen muss man aber mit Content eben auch begleiten und an den Kunden bringen. Und das wäre ein weiterer Hebel für mich, den ich da wichtig finde.
Ja, und da kann man auch die Webseiten tatsächlich nutzen. Und das wird teilweise noch, würde ich sagen, nicht ausreichend gemacht, dass man wirklich sagt, man hat da einen Content-Hub zu einem Thema. Und das könnte auch das Thema Langlebigkeit beispielsweise sein oder Healthy Aging. Ich besetze das als Marke und sage, okay, da drumherum biete ich halt entsprechend Inhalte. Und auch das ist natürlich in Zeiten von KI total relevant, weil die KI sucht sich die Infos. Dann lande ich auch bei den KI-Suchen. Also es hat ja mehrere Anknüpfungspunkte, warum man das eigentlich von Herstellerseite, von Markenseite her nochmal mitdenken sollte.
Ja, und das wird natürlich gerade in Zeiten von Agentic Commerce dann nochmal besonders wichtig, dass ich da eben entsprechend auch auffindbar bin als Marke und dann vielleicht sogar Richtung Fachhändler weiterleite, je nachdem, wie dann der Abverkauf auch stattfinden soll. Ja, die Herausforderung ist natürlich, mit all diesen Erkenntnissen, aber auch mit all diesen Daten, die ich im Idealfall gesammelt habe, gut umzugehen. Du hast es eben, Antje, auch schon mal angesprochen, gerade dieses Thema, sind die Daten vorhanden, sind sie gepflegt und wie werden sie genutzt? Und Big Data ist sicherlich auch wiederum so ein Buzzword, was uns vor vielen Jahren schon beschäftigt hat und was viele Unternehmen einfach aufgrund von Kapazität noch gar nicht in der Form einlösen können. Aber aus eurer Sicht, welche Rolle werden Daten in Zukunft spielen, personalisierte Empfehlungen, um eben auch auf individuelle Bedürfnisse eingehen zu können? Welche Rolle spielen sie jetzt schon, aber welche Bedeutung werden sie eben in Zukunft auch haben?
Also ich würde sagen, aktuell spielen sie noch kaum eine Rolle, also weil eben genau diese Vernetzung nicht da ist zwischen, ne, der Datenerfassung und deren Interpretation und auch die Daten zugänglich zu machen, dann an beispielsweise an den Tierarzt. Und ja, also so Beispiele von Produkten für In-Home-Testing, die es auch in den USA schon gibt, die dann aber gleichzeitig über die App die Ergebnisse dieser In-Home-Testings nicht nur dem Tierbesitzer zur Verfügung stellen, sondern eben auch dem behandelnden Tierarzt. Und das sind, glaube ich, Entwicklungen, die schon viel Potenzial bieten, die aber auch einen hohen Aufwand mit sich bringen. Und wo wir aktuell noch sehr weit von entfernt sind und das einfach ein Weg sein wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, bis es da Lösungen gibt, die wirklich auch also funktionieren und auch in einer gewissen Breite funktionieren, sodass es wirtschaftlich auch Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Und von daher werden das sicherlich erstmal Themenfelder sein, wo viel Investition erforderlich ist, ehe da dann irgendwann auch ein wirtschaftlicher Nutzen generiert werden kann.
Ja, also auch da der lange Atem, der sich dann auszahlt, aber der auch erforderlich ist. Zum Abschluss würde ich gerne, also eigentlich wollte ich euch die Frage stellen, welche drei Themen werden sowohl den Handel als auch die Hersteller in den nächsten 12 Monaten besonders beschäftigen? Jetzt haben wir natürlich schon 1-2 Themenfelder als besondere Schwerpunkte mindestens ausgemacht. Aber vielleicht habt ihr dazu mal eure Einschätzung. Es können auch gerne 2, es können aber auch gerne 4 sein. Oder vielleicht habt ihr noch mehr in petto. Wir haben über Ästhetisierung gesprochen. Wir haben über Tiergesundheit und Longevity, also fast schon mit Schrägstrich zu sehen, gesprochen. Aber was werden so aus eurer Sicht die wichtigsten Treiber sein, mit denen sich jetzt der Handel beschäftigen sollte?
Für mich ist es Emotionalisierung. Das klingt jetzt erstmal vielleicht überraschend, aber ich finde, das ist für mich noch nicht ausgereift. Also es klingt ja erstmal so ein totaler Widerspruch jetzt zu diesen Daten auslesen und so, aber letztendlich steckt da für mich dahinter eigentlich, ich verstehe den Kunden. Und das tut für mich, also in vielerlei Hinsicht, also je größer der Laden, desto weniger habe ich mal den Eindruck, dass das funktioniert.
Aber ich finde es spannend, weil ich so den Eindruck habe, schon vor Jahren kam das Postulat auf, wir müssen kundenzentrierter denken und gleichzeitig müssen wir, weil wir uns in einer emotionalen Branche bewegen und es um Lebewesen geht, sehr emotional in der Ansprache werden. Und auf Social Media sehe ich das auch teilweise. Aber weshalb denkst du, ist es noch nicht so umgesetzt in der Form?
Ja, ich finde es so richtig, also es ist auch viel Erlebnis, also sag mal, es ist viel auch Kundenerlebnis und ich zitiere dann immer mal, also ich muss es auch nennen, also ich finde DM ist für mich immer ein sehr hervorragender Spieler, die das machen, wo man sieht, das ist eigentlich ja auch irgendwie eine Drogeriemarkt und die meisten sagen, ich gehe da total gerne hin. Das sind verschiedene Punkte, Beleuchtung, meistens auch eine ganz gute Beratung. Die denken viele Sachen mit, die denken Trends mit und passen das entsprechend auch direkt auf der Fläche an, sehr schnell. Mhm. Und sie nutzen Daten und nutzen diese Daten auch, also mit Marken gemeinsam und entwickeln das weiter für die Fläche. Und das ist für mich schon perspektivisch sowas, wo sich für mich der Heimtierbereich was abschauen kann. Und also in dieser Kombination, klar, es ist nicht nur Emotionalisierung, aber es ist für mich, ich gehe da noch nicht so gerne rein und verbringe da gerne lange Zeit. Und da sind für mich so, also wirklich noch viele Potenziale, um das jetzt mal positiv, und Chancen, die man irgendwie beackern kann.
Ja. Das will die Gesamtbranche sicherlich ändern. Genau. Deine Einschätzung
dazu. Also mit Blick auf die nächsten 12 Monate würde ich gerne auf ein Thema zurückkommen, mit dem ich auch schon in dem Podcast gestartet bin, nämlich mit dem Thema Senioren, weil mir das wirklich am Herzen liegt auf der einen Seite und auf der anderen Seite wir auch dran denken sollten, dass all die Hunde und Katzen, die während der Corona-Pandemie angeschafft worden sind, dass die jetzt nämlich in dieses Seniorenalter kommen. Also die sind dann jetzt so langsam 7 und da wird ein ganz großer Bedarf entstehen. Und zeitgleich aber haben wir Tierbesitzer, die eben diesen Wechsel zwar vom Puppy zum Adult, ne, das ist ja dann auch sehr greifbar und klar, das bekommen die noch gut hin. Aber wenn man dann vom Adult zum Senior, ne, also in der Phase ist, das wird halt vielfältig nicht wahrgenommen und auch bewusst ignoriert, wenn man natürlich nicht so gerne möchte, dass man jetzt plötzlich eine alte Katze oder einen alten Hund zu Hause hat, weil das einen damit konfrontiert, ne, die Tiere werden älter und sind dann vielleicht auch nicht mehr so lange da. Und da sehe ich wirklich den Handel und die Hersteller in der Pflicht, da was zu bewegen, weil weder die Sortimente aktuell passen, noch die Platzierung im Handel passen. Und wenn man das Thema Senior und präventive Gesundheit mal also als Zielgruppe denkt, dann gäbe es natürlich da auch eine tolle Möglichkeit, nochmal erweiterte Services anzubieten. Ne? Und da ist die Waage sicherlich, ne? Also das niederschwelligste Angebot. Aber ich denke da auch tatsächlich an so Dinge wie Kooperation mit dem Physiotherapeuten und eben zu schauen, wie kann man diese älteren Tiere jetzt in dieser Lebensphase gut begleiten und den Kunden, die da in die Märkte kommen, ein guter Ratgeber sein. Und da wären die nächsten 12 Monate eine sehr gute Zeit, um sich damit zu beschäftigen.
Das bedeutet ja schlussendlich, auch wenn wir uns die Tierpopulationen Du hast sie ja eben auch schon mal genannt, die Zahlen, die zurückgehen. Nur, aber auch im Hundebereich, wenn wir uns das angucken, dann muss eigentlich auch das Ziel sein, ich habe pro Endkunde, den ich dann versorge, auch eine höhere Wertschöpfung und schaue, dass ich dann eben entsprechend jetzt nicht verkaufe um des Verkaufens willen und um jeden Preis, aber dass ich eben schon schaue, dass ich den Tierhalter, die Tierhalterin bestmöglich auch umsorge und dann natürlich mit den passenden Produkten ausstatte.
Ja, und eine Buchhandlung macht Lesungen und warum, also dieses ganze Thema rundherum eigentlich Content, Beratung, wirklich ein Anlaufpunkt auch zu werden, jetzt jenseits des reinen Produktkaufs. Das ist irgendwie, es ist ein Mantra, das kann ich nur immer wieder wiederholen. Das ist gar nichts Neues und es wird trotzdem aber noch nicht, finde ich, noch nicht ausreichend umgesetzt.
Und selbst wenn ich dann eben nicht die Tierarztpraxis im Haus habe oder den Physiotherapeuten, so ist es dann trotzdem möglich durch Kooperation, durch Netzwerke. Also das habe ich selbst mal, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, aber habe ich bei der Zoma gesehen, die haben das dann als Tierfachkompetenzzentrum gelabelt. Das sah man bei Fressnapf schon vor vielen Jahren, eben auch mit dem Ökosystem und dem Ansatz, eben auch da noch mehr eigentlich an Dienstleistungen zu implementieren. Und bei Zoo Royal sehen wir es natürlich jetzt auch unter anderem eben auch mit dem Bereich Tierpflege, die ja dann auch schon integriert ist in die neuen Outlets. Dementsprechend sicherlich ganzheitliche Ansätze, selbst auf kleiner Fläche, sind dann durchaus möglich. Ne?
Ja.
Ja. Ja, und wenn man so das Thema Healthy Aging mal so als Titel nimmt für so ein, ja, also ich nenne es jetzt mal Workshop, aber also quasi ein Informationsangebot für Kunden schafft und sagt, wir informieren dich jetzt einfach mal über die Bedürfnisse der Seniorkatze und haben dann natürlich auch gleichzeitig die Möglichkeit, Sortimente anzubieten. Und ich glaube schon, dass sowas angenommen werden würde, wenn man es denn initiiert und irgendwie nett macht und so niederschwellig zugänglich. Kann ich mir, also ich würde da hingehen,
ja. Wenn es sowas gäbe. Ja, und auch das Thema, was du gerade gesagt hast, also Grooming oder wir nennen es jetzt mal Wellbeing, das auch stärker zu verzahnen. Das ist auch einfach ein großes Thema, gerade im urbanen Kontext, total schwierig, Hundefriseure innerstädtisch zu finden. Also wenn man da dann auch etwas hat, was jetzt über diese Waschstraße hinausgeht, so würde ich das mal nennen, weil so wie eigentlich keiner Lust hat, so dass, ne, wenn man das alles auch einfach noch ein bisschen emotionaler gestaltet und die Ästhetik da auch einziehen lässt, dann finde ich, ist das auch ein Winning-Concept für die Zukunft. Und nur weil es schon versucht wurde, es wurde vielleicht noch nicht richtig gemacht.
Ja.
Deswegen nochmal.
Ja. Sehr gut. Und dann kann demnächst der Termin für die eigene Haarpracht gebucht werden und dann parallel der für den Hund.
Exakt.
Und dann passt das auch entsprechend in den Alltag hinein. Sehr gut. Damit sind wir für heute schon durch. Ich denke, Fortsetzung folgt. So viel kann ich sicherlich schon mal verraten an der Stelle. Aber ich danke euch beiden auf jeden Fall herzlich, Katrin, Antje, fürs Hiersein bei uns im Studio und für den Austausch. Ich fand es wirklich spannend und wir haben aus meiner Sicht auch genug Ansatzpunkte herauskristallisiert, die für den Einzelnen, die Einzelne dann relevant sind, egal ob aus Herstellersicht. Da kann natürlich auch gerne bei euch entsprechend eine Beratung in Anspruch genommen werden, aber natürlich dann auch aus Handels- und Händlersicht. Und dementsprechend, ja, lade ich eigentlich uns alle aus Branchenperspektive dazu ein, diese spannenden Ansätze weiter zu verfolgen. Und ich bin sehr froh, dass wir viele der vermeintlichen Buzzwords heute mit Inhalt füllen konnten. Dafür danke ich euch sehr für die Einordnung und eben auch für euren Input. Und da kann sicherlich jeder von uns auch entsprechend das Passende draus ziehen.
Prima.
Ja, prima.
Danke schön.
Ja.
Das Gespräch. Danke euch herzlich. Und natürlich danke ich euch auch, ja, früher hätte man gesagt, vor den Empfangsgeräten, heute sagt man vor den Devices wahrscheinlich eher, natürlich ebenfalls fürs Reinschalten und fürs Dabeisein. Und wir hören uns bei der nächsten Folge des B2Pet Podcasts wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.